von Unbekannten erreichen. Und dann tatsächlich, was richtig groß ist, mit vielleicht 10.000 Unbekannten oder was, das würden Sie dann in C machen, auch mit einem Parallelrechner und auch mit einem P-Rechner schon besonders. Genau, das heißt, also in Verbindung mit Implementierung auf Parallelrechner, Prozessor, also eine Multicore-CPU, GPU, entweder eine Cluster. Ja, das heißt also, so ist der Plan, aber letztes Jahr, das gebe ich zu, da war das teilweise ein bisschen auf zu, weil wir haben auch Trägerposten, nämlich zeitlich gebunden hat, in eure Vorlesung und so weiter und so fort.
Und das Ganze aber auch noch irgendwie in C++ um. Ja, nicht funktionale Eigenschaften, das hatte ich eben schon erzählt. Was versteht man da nicht funktionale Eigenschaften, Laufzeiten und Energie? Wobei Energie werden wir jetzt also nicht, Sie werden jetzt nicht anfangen, hier Energiemessungen zu machen und so weiter. Okay, und dann ein großer Kapitel, Block 2. Also sagen wir mal so groß vielleicht nicht, aber vom Inhaltlichen her ist es ein eigener Block, die Performanzoptimierung. Also Optimierung mit OpenMP und da habe ich nochmal Fragezeichen gesetzt, da muss ich mich nochmal erkundigen, weil das habe ich selbst auch noch nicht so gemacht, aber da ist die Kompetenz am Lehrstuhl vorhanden. Es gibt zum Beispiel, Sie müssen jetzt also nicht mit einer Stoppuhr oder mit einem Oszi an Ihren Rechner rangehen, um den jetzt zu messen, wie schnell der ist. Es gibt in den Prozessoren eingebaut sogenannte Performance Counter auf Neudeutsch. Also ich habe das jetzt mal hier. Ja, halt übersetzt sehe ich gerade, also Performance-Zähler. Ne? Das heißt, da drücken Sie sozusagen selber auf die Stoppuhr und der Prozessor zählt die Anzahl der Takte, die Sie brauchen. Und da gibt es Performance-Counter für viele Dinge. Der zählt Ihnen die Cache-Misses und lauter solche Dinge. Es gibt also einen ganzen bunten Strauß davon und einen bestimmten Ausschnitt davon, den wollen wir Ihnen beibringen, weil es ist wichtiger, es ist wichtig für Sie, wenn Sie später mal selber Performance-Optimierungen machen wollen mit Ihrem Programm und wollen halt mal gucken, ja, wie viele Cache-Misses habe ich, wie viele Taktzyklen habe ich denn jetzt genau verbraucht und jetzt machen Sie eine Parallelisierung und wie viel wird denn das jetzt besser? Und dann können Sie das direkt im Programm messen durch Auslesen dieser in Hardware realisierten Performance-Zähler. Da gibt es eben Bibliotheken dazu und so weiter. Und es gibt auch das Werkzeug Perf, das was unter Linux läuft. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Damit können Sie eben auch Messungen machen. Wie schnell Ihr Programm ist, wo Lücken sind. Perf findet dann zum Beispiel raus, 80% oder 90% Ihres Programms wurden in dem und dem Bereich, meistens sind natürlich Schleifen, ne? Aber wurden in dem und dem Bereich verbraucht. Und dann können Sie gezielt da reingucken, wo kann ich denn dann noch was optimieren? Gut, da sind wir natürlich wieder jetzt in der Rechenarchitektur dann drin. Alles klar. Genau, und dann kommt noch ein größerer Themenkomplex, Römisch 3. Ja, welche Anwendungen, wie können wir denn das jetzt tatsächlich mal anwenden? Okay, in der Vergangenheit, also als ich die Vorlesung noch nicht gehalten habe, waren das meistens auch wieder so Stencil-Codes und so weiter. Sie wissen ja, möglicherweise, dass wir am Lehrstuhl hier jetzt ein Inf3, wir machen HPC, aber eigentlich ist der viel stärkere Bereich, die größere Gruppe. Aber am Lehrstuhl macht eigentlich so eingebettete Systeme, parallele eingebettete Systeme. Und achso, jetzt kommt das die Simulationspipeline, genau. Und Sie sollen da die Simulationspipeline mal verinnerlichen. Das ist jetzt, vergessen Sie es erstmal mit Lehrstuhl 3, was ich gesagt habe, das war nicht die Überleitung zum Thema ADAS, also Autonomous Driver Systems. Was ist die Simulationspipeline? Die ist so ganz wesentlich in CE. Das ist das, was ich am Anfang eben schon mal gesagt habe. Da hat auch ganz zu Recht der Uli Rüde immer viel Wert drauf gelegt. Das ist ein bisschen so was CE-Spezifisches. Das heißt, Sie fangen also an mit einem Modell. Und zwar, wenn ich von Modell rede, dann meine ich immer ein mathematisches Modell. Das heißt, die Beschreibung irgendeines Problems mit Gleichungen, mit mathematischen Gleichungen, mit mathematischen Formalismen. Zum Beispiel, Sie wollen eine Planetensimulation machen, wie sich Planeten ausbreiten. Und ja, Planetensimulation. Also wäre jetzt ein Beispiel aus der Astrophysik. oder Computational Fluid Dynamics. Und das sind zum Beispiel wesentlich die Newtonschen Bewegungsgleichungen. Gut. Dann haben Sie Ihr mathematisches Modell aufgestellt, sind zufrieden damit, haben es zum Beispiel eben auch überprüft mit, erstmal stellen Sie es auf Papier, es wird natürlich auch immer wechselseitig sein, stellen Sie es erstmal auf Papier auf, dann gehen Sie auf den Rechner, überprüfen das, was Sie da auf Papier aufgestellt haben. Das wäre jetzt dann eben die Umsetzung, die Implementierung. Auf einem Rechner, Parallelrechner, Einzelrechner, je nachdem. Und damit, ja, das zum Beispiel mit Python, eben um das Funktionale zu überprüfen. Das heißt, Sie suchen sich von der Dimension wahrscheinlich eher mal ein kleines Problem, schauen auch, funktioniert es da, vielleicht mit so einer interaktiven Oberfläche, damit es dann hoffentlich flott geht. Oder Sie übersetzen das Ganze dann, formulieren das dann in C, C++, CUDA und implementieren und rechnen. Ihr Problem. Auf dem Parallelrechner oder auf dem Rechner. Parallelrechner, Prozessor. Gut, ja, und die nächste Stufe. Das wäre dann eben die Optimierung. Haben Sie Ihr Programm da hinbekommen, machen Messungen, machen eben noch eine Performanzoptimierung. Wenn Sie nur nicht zufrieden sind mit der Leistung, vielleicht sind Sie auch zufrieden, dann können Sie das natürlich auch abkürzen. Gut, jetzt Werkzeuge dafür. Dieses Perf, also diese Performance-Zähler da auswerten. Okay, ja. Oder auch Cache-Effekte nutzen, solche Dinge. Dass Sie Zugriff auf Matrizen und so weiter immer entlang Zahlen, nicht entlang Spalten machen, in der Hoffnung, dass Sie dann das, was Sie als nächstes ansprechen wollen in Ihrem Programm, gleich in Ihrem Cache haben, weil Sie es gleich, weil Sie eine große Zeile reingeladen haben in Ihren Cache. Ne? Okay, und dann irgendwann sind Sie zufrieden, haben fleißig simuliert. Also die Simulation, das bedeutet natürlich Implementierung, Performanceoptimierung, das ist natürlich auch die Simulation. Jetzt ein bisschen so aus meinem Kopf da gemacht, diese Pipeline. Das ist natürlich alles die Simulation, Modellierung, Simulation. Simulation habe ich jetzt hier nochmal in zwei Teilschritte aufgegliedert. Und am Ende wollen Sie die Ergebnisse irgendwie interpretieren. Und das ist dann häufig eine Visualisierung, um Ihr Experiment auch nochmal optisch darzustellen. Um vielleicht so einen kleinen Video zu erzeugen von der Dynamik Ihres Systems und da anhand des Beobachtens des Videos neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich da halt irgendwas verhält. Na, und da, wie heißt es, Visit, zum Beispiel mit Visit. Da werde ich mich dann aber, ich glaube, so schreibt sich das, vornehm zurückhalten. Das machen wir dann komplett in den Übungen. Das macht dann Johannes und Jakob in den Übungen. Also dann dieses, und das ist nicht zu unterschätzen, ja, also diese Visualisierung, das Rendern, das kann dann nochmal auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die nackten Daten, die dann aus der Simulation auf Platte geschrieben werden, riesige Datenbestände, die dann so aufzubereiten, dass das tatsächlich dann ja, visuell für jemand anders und für einen selbst nutzbar dargestellt werden kann. Okay, das ist die Simulationspipeline. Und das ist im Prinzip ja eigentlich das, was ich Ihnen beibringen will in verschiedenen Facetten. Das ist der Themenkomplex, wenn man so will, der über der CE2-Vorlesung steht. Okay, Visualisierung. Aha, Visit. Da wird jetzt mit S geschrieben. Lass uns mal überraschen. Genau. Mal schnell gucken. Ja, das kommt dann später eigentlich. Ja, und dann kommt noch etwas, weil es recht aktuell ist und ich denke schon, dass Sie das interessiert. Da war da schon ein paar Nachfragen bekommen. Letztes Jahr bei CE2 habe ich auch welche vermittelt zum Praktikum bei Infineon. Und das hat zu tun mit dem autonomen Fahren. ADAS, ne? Also Advanced Driver Assistance System, weil wir selber auch in einem Projekt mit Infineon daran arbeiten. Und da will ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt zeigen, wie man sowas macht. Das geht jetzt dann mehr in Richtung eingebettete Systeme, nicht unbedingt HPC, aber man spricht heutzutage mittlerweile auch von einem Embedded HPC. Weil da muss mittlerweile für das autonome Fahren muss heftig gerechnet werden. Das ist nicht mehr so die alten Anforderungen im Auto, wo man sagt, naja, da gibt es tausende von Tasks, mit kurzer Laufzeit vorhandene Tasks, die irgendwelche Sensorwerte abgreifen, irgendwo von der Bremse, weiß ich alles, ich kenne mich auch nicht so genau aus, und von der alles, was im Auto da, also gibt es ja zig hunderte Sensoren, die Werte werden abgegriffen, werden irgendwo hingeschrieben und andere Tasks werten die dann wiederum aus, also sowas Hoch-Task-Paralleles. Und die einzelnen Tasks selbst sind eigentlich alles andere als rechenintensiv. Die haben natürlich auch harte Anforderungen im Gegensatz zum HPC, ja, zum klassischen HPC, heißt es, diese Tasks müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden. Da haben wir so eine harte Deadline, weil wenn das nicht passiert, dann passiert irgendwas Schlimmes im Auto. Die Bremse funktioniert nicht oder sonst was. Ne? ABS springt nicht an und solche Dinge. Und das wäre natürlich unter Umständen sehr, sehr schmerzhaft. Und dagegen beim HPC, klar, da wollen Sie natürlich auch bei der Simulation, dass das nicht in 10 Jahren endet, die Simulation, dann möglichst bald, aber es passiert erst einmal nichts Schlimmes. Es kommt niemand zu Schaden, wenn es nicht in einer sehr schnellen Zeit fertig wird. Ne? Weil das ist das mit diesen harten Echtzeiten. Aber mittlerweile wird eben auch heftig gerechnet, und zwar mit GPUs im Auto. Und wir machen zwei Beispiele, Objektdetektion mit Radar und Personendetektion mit dem HOG-Verfahren, Histogram of Gradients. Ja, zu den Personendetektionen mit HOG muss ich dazu sagen, aber das werden wir jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr schaffen. Das ist zu viel. Ich habe aber vor, irgendwann mal, wobei jetzt nächsten Wintersemester bin ich dann im Forschungsfreisemester, aber vielleicht in einem Jahr nochmal eine Vorlesung anzubieten, Algorithmen und Architekturen, Rechnerarchitekturen für ADAS-Systeme. Genau, da komme ich jetzt deswegen drauf. Dieser HOG, ja, den werden Sie noch kennenlernen, da macht man so Kantendetektion von Personen und dann werden diese Kanten als Vektoren dargestellt und diese Vektoren werden dann klassifiziert. Das heißt, wenn ich jetzt eine aufrecht stehende Person bin, dann sieht dieses Vektorfeld anders aus, als wenn jetzt zum Beispiel hier Kanten von diesem Webchen da detektiert werden. Ne? Und anhand dieser Beschaffenheit der Vektoren sagt man, aha, das ist eine Person. Es geht nicht darum, mich als Dietmar Fey zu erkennen, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, es ist eine Person. Da läuft die Person über die Straße, bremsen. Ja. Und man kommt da so auf, jetzt haben wir auch schon erweitert, auf Heckfronten von Fahrzeugen. Und ich denke, das ist auch CE sowas, ja. Das ist auch CE. Sie müssen sich ja mit Radar und Signalverarbeitung beschäftigen, mit Bildverarbeitung müssen Sie sich beschäftigen und müssen das Ganze dann möglichst performant auf eine Hardware bringen. Jetzt zwar nicht auf einen Superrechner, aber auf eine heterogene, parallele Hardware, die im Auto eingesetzt wird. Momentan, diese Algorithmen laufen ja schon zum Teil, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn Sie da reinschauen, da gibt es Versuchsfahrzeuge von Audi, du machst einen Kofferraum auf, da ist ein ganzes Rechenzentrum drin. Ja, das sind Core i7-Architekturen drin. Also das ist völlig abwegig, dass die später mal tatsächlich im Auto eingesetzt werden können, weil das kostet viel zu viel Energie. Wenn es dann auch noch mit E-Drive fahren soll, also mit elektrischen Antrieb, dann fragen wir, wie weit die kommen. Weil die Algorithmen viel zu energieintensiv sind. Deswegen muss man die jetzt auf kleinere Hardware unterbrechen. Okay, also was ich eigentlich sagen wollte mit diesem Hock, ja, da kommt man ungefähr so auf 90 bis 95 Erkennungsrate. Und momentan ist ja in aller Munde Deep Learning, neuronale Netze und so weiter. Und tatsächlich, es gibt also Verfahren mit Deep Learning, die sind echt noch besser. Das ist unglaublich. Also vor 2 Wochen hat jetzt einer bei uns in seiner Bachelorarbeit sowas mal probiert. Also ich war erstaunt. Ne? Die sind also von den Raten noch besser als der Hock. Aber ich kann den jetzt nicht mehr in die Vorlesung einbauen, auch noch Deep Learning. Das machen wir dann vielleicht mal in dieser Vorlesung, die ich speziell anbiete. Okay, ja, und dann machen wir Beispiele physikalischer Simulation, solche sogenannten Vielteilchenmodelle. Das heißt also, dass sie viele kleine Teilchen haben, die sich gegenseitig anziehen und abstoßen und sie wollen die Dynamik berechnen. Computational Fluid Dynamics und diese Planetenbewegung, dann machen wir das im Großen, das sind dann im Wesentlichen Lösen der Newtonschen Bewegungsgleichungen. Gut, viele der folgenden Folien habe ich jetzt aus dem Buch hier. Da weiß ich nicht genau, ob der als E-Book vorliegt, aber die wesentlichen Kapitel habe ich als PDF und die liegen im Studon vor. Ansonsten läuft es wieder wie in C1, wie Sie es schon kennen. Im Studon liegen die Folien vor. Ich habe auch die Vorlesungsfolien diesmal schon drin für heute und für nächste Woche. In 3 Wochen bin ich in Frankfurt, da müssen wir mal gucken. Dieses Semester, im Wintersemester habe ich wirklich versucht, immer alle Vorlesungen selber zu halten. Das werde ich im Sommersemester dieses Mal nicht schaffen. Ja, bitte. Ach so, das ist natürlich eine gute Frage. Am besten erklären die sofort. Wahrscheinlich CE2, aber. Das könnte man nur ändern. Gut, also einfach zu merken. Hast du noch ein Passwort? Also das war CE2 Underline SS für Sommersemester 18, Underline 18. Na. Okay. Gut, also die Folien, ja, bitte.
Noch was zum Organisatorischen, man konnte die Vorstellungen von den TAFs und so weiter.
Ja, genau. Das ist auch ein guter Punkt, das machen wir dann im Juli. Da lade ich dann immer die TAF-Vertreter nochmal ein. Letztes Jahr war nur der Herr Kellermann da. Der Rest hat mir Folien geschickt, habe ich dann die Vorstellung gemacht. Ja.
Die Anmeldung dieses Semester ist ja auch wieder über Studium, oder?
Ja.
Weil im Studium sind jetzt Mittwoch und Donnerstag die Übungen, aber im Stundenplan stehen die Montag und Dienstag.
Das ist wahrscheinlich falsch, das ist wahrscheinlich vom letzten Jahr.
Also es kommen dann wahrscheinlich die Tage
noch. Ja. Wie schaut denn die Anmeldung aus? Ich habe mich noch nie angemeldet für die Übung in Studium. Okay, dann muss ich dem Johannes und Jakob nachher mal Bescheid geben. Stehen die da extra drin? Nee, ne? Aber das, die Frage können Sie gar nicht beantworten. Ja. Kriegen Sie die ja nicht automatisch mit dem Passwort, die Anmeldung?
Für die Uhren nicht.
Für die Uhren. Dann beitreten, entweder bei diesem Donnerstag oder Mittwoch.
Aha. Aha. Gute Frage, wo ist das jetzt hier angestellt? Ach so, Moment, was war denn da? Stand da was vor Mittwoch?
Ja, das sind die Übungsgruppen.
Mittwoch. Ja, würde ich mal noch machen. Schau mal schnell, ob ich da irgendwie kurzzeitig keine Anmeldung möglich. Ja. Okay, das wird jetzt was Längeres, das klären wir. Klären wir dann. Okay. Gut, ich glaube, Übungen sind dann Montag und Donnerstag. Okay. Dienstag, okay. Ja, ich habe das auch noch getauscht, weil der macht so verrückte Sachen wie, dass die Übung, dieses automatische Planungstool, ich habe außerdem jetzt mal das auch geändert von den Anzahl der Zahlen, weil da stand immer 45 drin oder 44, ich weiß nicht, woher 44 kommt. Ich glaube, dass noch nie in der CE2 44 Studierende waren, wenn in der CE1 auch nur maximal 30 waren, ne? Kommen denn plötzlich die 14 her? Sind irgendwie Technomathematiker dabei? Sie sind alle CE. Alle CE. Letztes Jahr waren Technomathematiker dabei. Also, wo sollen die dann herkommen? Okay, das, wenn ich ändere, dann macht vielleicht das Planungstool auch irgendwie was Besseres, als das ist mit dem Vorlesungsraum da hinten für. Achso, nee, die hatten mir eigentlich den K2 zugeteilt von 16 bis 18 Uhr. Aber ich habe irgendwie, ich gebe ehrlich zu, sie sind da völlig erschöpft, wenn sie dann am Sommer, wenn es so heiß ist, um 4 Uhr zu mir in die Vorlesung kommen. Ne? Und die Übung wäre von 10 bis 12 gewesen, habe ich halt getauscht. Ja, bitte.
Also jetzt gerade findet halt auch die Numerik 2 Vorlesung statt.
Im Ernst?
Ja. Das überschneidet sich jetzt.
Aber das ist jetzt hier dann auch mit der Übung überschnitten.
Ja, aber es gibt ja 2 Übungen, aber nur Anfang.
Na ja, gut, dann gehen Sie alle rein. In die Numerik 2. Nur zum Teil. Ach so, deswegen ist die Vorlesung am Abend.
Ja, wie schnell wird denn die Aufzeichnung hochgeladen?
Ja. Mann, wer geht denn alles in diese Numerik 2? Sie?
Also, würde ich hingehen, aber ich würde das Passwort.
Das heißt, Sie kommen hierher, oder? Okay. Na gut, dann würde ich es jetzt mal hier belassen. Ne? Schneiden Sie mal bitte die Szene aus dem Video raus. Und da würde ich es dann hier belassen, sonst hätte ich nochmal nach einem Alternativtermin geguckt. Aber das ist ja mit den Räumen immer blöd. Ne? Oder ich hätte dann wirklich am Abend die Vorlesung gemacht. Aber wenn es so ist, dann, wenn nicht so viele jetzt da reingehen, dann geht es ja noch. Ne? So, lange Vorrede. Genau. Gut, dann gibt es noch ein anderes Buch, das empfehle ich Ihnen dann noch. Das liegt definitiv als E-Book auch vor, aber ich kopiere Ihnen auch nochmal so das Wesentliche als PDF. Das war es, wenn sich das jetzt hat, das hat mit Simulation zu tun, da habe ich die Beispiele der Planetensimulation da rausgenommen. Okay, ja, haben Sie noch Fragen zum Administrativen zur Vorlesung? Aber dann würde ich jetzt dann tatsächlich glatt mit dem Inhaltlichen starten, haben wir jetzt also noch knapp über eine Dreiviertelstunde. Ja, bitte.
So eine Frage, das ist wahrscheinlich nicht so viel mit CE zu tun hat, aber wissen Sie, wie das bei uns ist mit den Schlüsselqualifikationen? Können wir uns da für alles anmelden? Gibt es welche, die für CE da?
Sie können sich eigentlich für alles, was aus diesem Soft Skill Katalog der FAU angeboten wird. Okay. Können Sie eigentlich für alles da.
Sie müssen uns auch nicht genehmigen lassen, da gehen wir auf mich und das passt dann schon.
Zweifelsfall mal eine E-Mail an Herrn Grasso schicken, wobei wir jetzt 25, 30 E-Mails aufschlagen bei ihm. Alle mit der gleichen Frage, ist auch nicht so amüsiert. Also ich kann das nur mal klären, hoffentlich. Aber eigentlich müssten Sie sich das nicht genehmigen lassen. Ich glaube nicht. Ansonsten müssen Sie den Studienplan bei Herrn Grasso irgendwie genehmigen lassen. Wobei, da gibt es auch mal Diskussionen, also im Rechtsreferat. Und naja, aber eigentlich können Sie meines Wissens da alles nehmen. Da gibt es ja, glaube ich, direkt Angebote FAU-weit für solche Schlüsselqualifikationen, ne? Rhetorikseminar und was es da alles so gibt. Bitte?
Ziel ist, dass
Okay. Sie wissen, wer steht Simulationswissenschaft?
Nee, das ist irgendwas zwischen interdisziplinär.
Aha. Ah. Naja, aber ich glaube, da sind Sie völlig frei. Okay, dann würde ich jetzt mit was beginnen, was Sie eigentlich schon irgendwie schon in der Schule gemacht haben, wenn Sie Gleichungssysteme gelöst haben, mit der Gauss-Elimination und solche Dinge oder so Dreiecksmatrizen. Aber das wollen wir uns jetzt am Anfang mal anschauen, in diesem Kapitel zur Numerik, zum numerischen Verfahren. Und wir wollen es im Gegensatz, vielleicht in der Schule haben Sie es, glaube ich, noch nicht so formalisiert gemacht, vielleicht in Ingenieurmathematik haben Sie es vielleicht auch schon gemacht. Aber wir gucken uns jetzt das hier nochmal dann auch im Hinblick auf die Umsetzung dann an. Aber erst einmal allgemein die Verfahren. Ja, und da fange ich erstmal an mit einer Terminologie. Also, wie kann man ein lineares Gleichungssystem, also linear heißt jetzt, die unbekannten x haben alle Grad 1. Da gibt es also noch kein Quadrat oder sowas. Und das kann man formal aufschreiben als ax. Das sind dann eben die, das ist eine Matrix und das enthält dann eben die, die Parameter, die an den x dranhängen, die Gewichte. Und da soll dann irgendein Vektor b herauskommen. Ja, da gibt es spezielle Matrizen dazu. Die sind entweder symmetrisch begrenzt, obere Dreiecksmatrix, untere Dreiecksmatrix, sie sind diagonal dominant oder symmetrisch. Das können wir jetzt im Folgenden, das werden wir jetzt mal kurz klären, wollen wir dann im weiteren Verlauf immer wieder mal auf solche Eigenschaften bei den Matrizen zurückgreifen werden. Genau, das ja. Das zur Terminologie, zum Lösen linearer Gleichungen. Terminologie gehört also da dazu. Und dann das Verfahren der Rücksubstitution, also nichts anderes, wie dass Sie erst einmal ein x ausrechnen, ja, in der letzten Zeile zum Beispiel, sagen wir so, lauter Gleichungen, und man sieht dann unten die Anzahl der Unbekannten, nimmt in so einem Dreieck dann da ab, und unten haben Sie dann nur noch ein x stehen, und das können Sie dann ausrechnen, und dann machen Sie eben eine Rücksubstitution und setzen dieses x dann da ein, und dann ist jeweils immer, fällt dann eine Spalte immer raus, und so reduziert sich das Ganze bis ganz nach oben. Ne? Da muss ich allerdings erst einmal so eine Dreiecksmatrix bekommen. Das kriege ich mit der Gauss-Elimination. Die Gauss-Elimination, die hat den Vorteil, dass die alles sehr genau rechnen. Allerdings sind sie auch etwas langsam. Deswegen gibt es iterative Verfahren wie die Jacobi-Methode oder die Verfahren der konjugierten Gradienten. Also das sind dann gehen sie entlang eines Lösungsraums und rechnen iterativ immer neue Lösungen und kommen hoffentlich immer näher an die eigentliche Lösung ran. Und das geht dann halt schneller als wie diese direkten Verfahren. Gut, ja, das ist so der Plan, was ich Ihnen in der Numerik dort beibringen will. Okay, haben wir so eine obere Dreiecksmatrix. Ja, ist nicht schwer, ne? Obere Dreiecksmatrix heißt, die oberen, die Diagonale geht hier entlang durch diese Matrix und die oberen Matrizenelemente sind gefüllt mit Zahlen ungleich 0. Darf schon mal eine 0 vorkommen, aber sie dürfen nicht alle 0 sein, während hier unten ist eben alles 0. Gut, das ist dann die untere Dreiecksmatrix, dann ist dann eben der untere Bereich gefüllt und der obere hat lauter 0. Gut, dann gibt es symmetrisch begrenzte Matrizen, also wenn Sie ein Teil hier unten Nullen haben und hier oben ein Teil und die Anzahl, also das sieht eben hier so aus wie so ein Dreieck und diese Dreiecke, die gefüllt mit Nullen sind, sind links unten und rechts oben symmetrisch, also sind gleich groß. Dann spricht man eben von einer symmetrisch begrenzten Matrix. Ja. Semibandbreite 2, das heißt also, wie breit ist das Ganze hier in dem Bereich, wo eben keine Null-Einträge sind. Diagonaldominant, ja, ist aus dem Namen vielleicht auch schon erkennbar, um was es da geht. Sie haben also entlang der Diagonale recht große Zahlen, während hier links unten und rechts oben die Zahlen eben wesentlich kleiner sind. Das ist eben auch wichtig für die Genauigkeit zum Beispiel, ne, von Lösungen. Ja, oder symmetrische Matrizen, klar, ne, gehen Sie entlang der Diagonale und wenn Sie die spiegeln würden entlang der Diagonale, diese Matrixelemente, kommen Sie immer auf den gleichen Wert. Ne, die 0 zur 0, die 5 zur 5, die 4 zur 4, die 2 zur 2 und so weiter, 3, 0 und hier 0, 3 und so weiter und so fort. Ne. Das sind also symmetrische Matrizen. Okay. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal zur Rücksubstitution. Wie sieht das Ganze aus? Ja, es wird angewandt, um ein lineares Gleichungssystem auszudrücken, und zwar über eine obere Dreiecksmatrix zu lösen. Das heißt also, ich gehe jetzt erstmal davon aus, wir hätten schon so eine Matrix gegeben. Wie wir auch immer die bekommen, das klären wir dann im Weiteren mit der sogenannten Gauss-Elimination. Ja, also das heißt, wir hätten dann so eine obere Dreiecksmatrix T und die multipliziert mit X gibt ein Vektor B für ein bestimmtes X. Und die Methodik, ein Element von X kann sofort immer berechnet werden und dann verwende ich diesen Wert, um das System zu vereinfachen, Freisetzen eines anderen Elementes. Also im Prinzip fällt, ich habe eine Unbekannte, dann berechne ich das eben aus, dann fällt die ganze Spalte raus und die passe ich dann mit deren Werten passe ich dann das an, was rechts vom Gleichheitszeichen steht, also den Vektor B, und kann das Ganze dann fortsetzen. Ja, das wiederhole ich eben, bis alle Unbekannten ermittelt sind. Am besten, wir schauen uns das an einem Beispiel an. Also ganz einfach. Ne? So haben Sie es vielleicht auch schon irgendwie sogar in gewisser Form, ohne dass die was von Gauss-Elimination und so weiter gehört hat, hat das auch schon meine Tochter jetzt gemacht mit 2. Die ist jetzt in der 9. Klasse und beißt sich da dran die Zähne aus. Mit 2 Gleichungssystemen, ne? Mit 2 Unbekannten, wie man das dann da macht, dass man die eine in die andere einsetzt. Oder machen wir sogar mit 3. Ja, okay, also, und ich hätte jetzt schon so eine Form, wir sehen hier die obere Dreiecksmatrix, die Matrix groß T, die würde dann aus Einträgen 1, 1, minus 1, 4 bestehen, minus 2, minus 3, 1 und so weiter. Und hier links unten ist eben alles 0. Und das hier ist der Vektor B, der Ergebnisvektor B. Ne? Ja, was tun? Ich werde natürlich, was kann ich ausrechnen sofort? Das hier unten, ne, das x3, kann ich ausrechnen, indem ich links und rechts durch 2 teile. Dann kriege ich also für x3 gleich 2. Naja, was tun? Dann werde ich also x3 hier einsetzen und damit kriege ich keine Abhängigkeit mehr von der Variable x3. Stehen hier konstante Werte und die bringe ich dann halt auf die andere Seite der Gleichungen. Also das heißt zum Beispiel hier jetzt x3 gleich 2, 4 mal x3 ist 4 mal 2 ist nach Adam Riese 8. Also muss ich die 8 rüberbringen, also steht hier eine 0. Ne? Und hier steht 2 mal 1 ist 2, also steht hier eine 3. Okay, das ist nicht schwer. Ne? Und ja, und damit ist das x3 hier unten schon gelöst. Und jetzt gehe ich eben eine Zeile von unten gesehen nach oben und kann jetzt hier, habe ich hier noch nur noch eine Abhängigkeit von dem x2. Dividiere das Ganze hier durch 2, kriege ich also x2 auch gleich 3 raus. Naja, und so setzt sich das Ganze dann fort. Dann kann ich die Werte hier ausrechnen, bringe das Ganze auf die andere Seite und so reduziert sich das Stück für Stück. Hier steht dann nur noch x1, dann kriege ich raus, x1 ist minus 6. Und dann setze ich das da oben hier nur ein, dann habe ich also 1 minus 6 ist gleich 3, also die minus 6 auf die andere Seite ist 9. Und damit kriege ich am Ende x0 ist gleich 9 heraus. Okay. So würde das also funktionieren. Ja, jetzt schauen wir uns natürlich, also das haben Sie wahrscheinlich schon in der Schule irgendwie gehabt oder dann auch im Rahmen von Mathematikvorlesungen hier bei uns. Jetzt schauen wir uns mal an, wie können wir sowas umsetzen. Da entwickeln wir mal jetzt einen Pseudocode. Also for i, das ist die Schleife. Schleifen ist der Zeilenindex. Wir fangen an bei 0 zu zählen. Das heißt, das ist Zeile 0, Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3. Das heißt, die Dimension jetzt von diesem Problem ist 4. Wir haben 4 Unbekannte, aber wir fangen bei 0 Zellen an. Deswegen laufen wir laufen von unten nach oben. Deswegen fangen wir an bei n-1, eben weil wir bei 0 anfangen zu zählen, und laufen zurück bis zur 0. Ja. Okay, was tun? Also wir haben natürlich Vektoren. Wir haben Vektoren. Noch ein Trocken. Also nehmen wir mal, doch ein bisschen Wasser ist drin. Oder? Wir haben Vektoren und deswegen diese Notation in Feldern, also mit den eckigen Klammern. Und Und unser Lösungsvektor, der hat dann eben Einträge x0 bis xn-1. Okay, ja, also das ist unser Vektor. Ne? Dann die Matrix, die hat die Dimension n mal n, also wir betrachten jetzt symmetrische Probleme. Und b hat auch Dimension n und x hat auch eben Dimension n. Okay, die x0 bis n-1 wollen wir rausbekommen. Was müssen wir tun? Ja, wir sehen ja, dass wenn wir uns diese Struktur anschauen, dass wir hier so entlang einer Diagonale gehen. Ja. Und was ist das? Diese 2 hier ist das Element der Matrix A, und zwar in der dritten Zeile und in der dritten Spalte. Ne? Das ist das A33. Das hier brauchen wir dann auch wieder, ist A22. Und das hier ist A11 und das hier ist A00. Also das heißt, und durch das müssen wir immer teilen, um das neue x zu bekommen. Insgesamt müssen wir durch diese äußere Schleife n mal durchlaufen für die n-Zahlen. Okay, naja, das ist also unser Lösungsvektor b, beziehungsweise das ist das, was herauskommt. Und das müssen wir also durch dieses AII teilen und dann kriegen wir unser XI raus. Und mit dem XI gehen wir jetzt in die oberen Zahlen. Die lassen wir jetzt von mir aus von oben nach unten laufen, hätten wir auch von unten nach oben laufen können, egal. Wichtig ist, dass wir wie weit laufen bis I-1. Weil den Iten-Wert hier, ne, den haben wir ja schon bestimmt. Da ging das ja voran, ne? Da hatten wir ja erst x3 bestimmt, dann x2, dann x1 und zum Schluss x0. Okay. Gut, was müssen wir dazu tun? Wir müssen das b anpassen, ne? Nachdem wir die Lösung xi bekommen haben, und zwar in allen Spalten der oberen Zeilen. Die Zeile, die aktuell ist, ist die Zeile mit der Nummer i. Da haben wir gerade den Wert ausgerechnet, das xi, und dann müssen wir das eben einsetzen für die ganzen Spaltenelemente entlang den Zahlen j in der Spalte i. Wir müssen das b eben neu anpassen. Ne? Das war das, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, okay, x3 ist 2, minus 6, und dann geht es auf die andere Seite mit dem alten bi-Wert. Ne? Das entspricht genau der Anweisung hier. Okay, ja, von der Laufzeit her sieht man unschwer, das Ganze hat eine Komplexität von n Quadrat, ne? Weil ich habe 2 ineinander geschachtelte Schleifen und jede Schleife wird genau n mal durchlaufen, ne? Wobei die hier nicht ganz, aber ich kann sie eben abschätzen damit. Also habe ich die Komplexität Laufzeit von n Quadrat. Tja, nun fragt man sich, was kann ich denn da parallelisieren? Und zum Parallelisieren kann man sich zum Beispiel so ein Diagramm anschauen, was auf den ersten Blick erst einmal hinreichend wirr aussieht, weil es unheimlich viele Zeilen, Pfeile hat. Ja. Und was ist das jetzt? Also hier sehen Sie nochmal die Matrix A, hier den Vektor X und hier den Vektor B, der dann da immer wieder angepasst werden muss. Ne? Und die Pfeile hier, die sollen jetzt die Datenabhängigkeiten darstellen. Mhm. Ja, dann fange ich also hier an mit dem A der letzten Zeile, also dann in dem Fall dem A33 und hier wieder das B3. Die bringe ich zusammen, muss ich durcheinander dividieren und dann kriege ich das X3 raus. Ne? Okay. Und was passiert jetzt mit dem X3? Wie deute ich das da hier nochmal ein bisschen an? Also ganz unten steht also dieses A33. Hier steht das X3. Und hier steht das B3. Okay. Um das X3 berechnen zu können, brauche ich das Datum von dem und von dem. Und dann mache ich die Division. B3 durch A33 und habe das X3. Ne? Okay. Was mache ich jetzt mit dem Wert? den Wert, da steht es B2. Jetzt muss ich aber ein neues B2' ausrechnen. Na, das wäre jetzt dann dieses hier. B2'. Und in dieses B2' geht natürlich die Lösung ein von dem B2. Ja. Dann sind die da so aneinander gemalt, weil das B2 hängt auch eben davon ab. Ne? Das ist das alte B hier. Ne? Okay. Und dann sieht man, dass ich hier jetzt das A2'3 und das A2'2. Das ist dann dieses hier. Ja. Dass ich das jetzt auch darüber bringen muss, das ist die X2. Ne? Okay, jetzt muss ich das A2'3 auch hier rüberbringen, weil die Berechnung von dem B2' hängt von dem A2'3 ab, mal X3. Ne? Das war ja B2 minus A2'3 mal X3. Ich hoffe, ich habe mich vertan mit den Indizes, aber das, ja, das stimmt schon. Das entspricht also der Anweisung hier. Ne? X3 setze ich an, bringe ich rüber und dann muss ich die 2 da auch noch, genau, dann bringe ich die minus 3 mal der 2 und bringe das da rüber mit dem alten B. Okay, und dann das X2 zu berechnen. Genau, nehme ich jetzt diese Lösung hierher, die ich da errechnet habe, und das A2'2. Na okay, machen wir es unten um. Ja. Das A2'2. Weil da kann ich jetzt A2'2 durch das, was ich hier errechnet habe, durch das A2'2 dividieren und dann kriege ich das X2 raus. Aber das mit dem X3, das muss ich eben nicht nur in der zweiten Zeile machen, sondern auch in der nullten und in der ersten. Okay. Ja. Dann habe ich hier mein X1. Und hier mein A13 und hier mein A12 und hier mein A10. Okay, alle weiteren Pfeile erspare ich mir jetzt, weil es wird A wird und B sieht am Ende genauso aus wie hier. Aber ich hoffe, Ihnen ist jetzt klar geworden, was da passiert, wie das entsteht. Ne? Das heißt, das X3 geht deswegen jetzt auch hier rein und es geht auch hier rein und so weiter und so fort. Na, und da oben mache ich nur noch Punkt, 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 Punkt. Sie sehen es dann auf den Folien, wie es tatsächlich komplett aussieht. Mir war jetzt bloß wichtig, das noch ein bisschen interaktiv an der Tafel zu entwickeln, damit Sie verstehen, wie das Ganze, ja, warum es so aussieht, wie es hier aussieht. Ne? Ja, und das Eigentliche ist klar, die äußere Schleife, das ist ja da, wo ich von oben nach unten hier laufe, die ist eben nicht parallelisierbar. Warum? Weil wenn ich dieses hier jetzt berechnen will, dann hängt es von dem ab und das hängt wieder von dem ab. Das heißt, ich muss also erstmal das hier unten berechnen, sonst kann ich das da gar nicht berechnen. Und genauso ist es hier. Und wenn ich den hier berechnen will, muss ich den da haben. Und um den zu haben, brauche ich den. Und um den zu haben, brauche ich den. Und der braucht wieder den. Na? Also kann ich das nicht parallelisieren. Das heißt, anhand dieses Wirren Geflechtes an Kanten kriege ich raus, was ich parallelisieren kann. Und tatsächlich kann ich an die innere Schleife, wo ist die? Das ist der Bereich hier, wo diese Bs da neu angepasst werden. Ja. Dieser innere Bereich ist das hier. Den kann ich parallelisieren. Kreuzen wir das hier unter. Ja. Den kann ich parallelisieren, sobald ich den Wert hier habe. Kann ich also die Anpassung. Das hier könnte ich parallelisieren. Beim Eintrag von 4, wie wir es jetzt hier haben, mit 4 Knoten, ist es lächerlich. Aber angenommen, Sie hätten ein System mit 40.000 Unbekannten. Dann können Sie das hier, diese Multiplikation, die können Sie schon mal parallelisieren. Okay, jedem klar, dass nur die innere Schleife parallelisierbar ist und nicht die äußere? Ja, ne? Damit könnten Sie jetzt also zum Beispiel in ein OpenMP-Programm gehen, so wie wir es in C1 gemacht haben. Und wenn das jetzt eine Vorschleife wäre in einem C-Programm und schreiben dahin OpenMP Parallel, Gartenzaunsymbol Parallel vor. Okay. Gut, jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen analysieren und diese ganzen Analysen, die sind da auch in dem Buch drin vom Quinn und es müsste im Studon auch schon drinstehen, das Kapitel. Gut, jetzt machen wir eben mal den zeilenorientierten Algorithmus. Jeder Zeile von A und entsprechenden Elementen von X und B wird eine einfache Task zugewiesen. Und während jede Iteration I berechnet, die mit Zeile J verbundene Task einen neuen Wert von BJ. Okay, also die Zeitschleife sozusagen I und wenn man so will, die Raumschleife über die einzelnen Matrix-Einträge, über die Elemente, ist dann der Index J. Den können wir parallel machen. Task I muss XI berechnen und den Wert an alle anderen Tasks verteilen. Und dann das Zusammenfassen von mehreren Zeilen durch zeilenweise versetzte Streifenzerlegung. Denn ich könnte natürlich, ich rede jetzt davon, dass wir nicht nur 4 Gleichungen hier haben, sondern vielleicht 40.000. Aber jetzt, okay, jetzt habe ich gesagt, damit sind Sie alle einverstanden damit. Ich kann eine Zeile parallelisieren. Ah, gut. Und, aber ich muss sowieso erstmal, ja, 40.000 mal warten ist vielleicht auch nicht so praktisch. Vielleicht kann ich hier auf einem Kern gleich mehrere Zahlen zusammenfassen. Dass ich so eine Art Partitionierung mache. Und das ist hier gemacht, ne? Verschachtelte Zerlegungen. Das heißt also, das hier wäre jetzt, hier sind Nummern am Rande angemalt, hier an den Spalten. Und das heißt, der Prozessor kann zum Beispiel, oder der Prozessor mit der Nummer 0, der berechnet die hier und die hier. Und der Prozessor 1 berechnet die hier, die hier, die hier. Also das ist so, wird so versetzt gemacht. Warum wird es so versetzt gemacht? Naja, weil dadurch ergibt sich quasi natürlich eine Aufteilung, dass kein Prozessor kann mehr als eine Zeile wie ein anderer hat oder weniger. Das heißt, der Unterschied ist immer plus minus 1 dadurch. Und hier analog das Ganze, wenn ich entlang die Spalte fahren würde. Genau, weil automatisch ergibt sich da, das ist dann eben, wenn ich diese Operation, die Modulo-Operation anwende bei der Partitionierung, dann kriege ich immer eine Aufteilung, sodass kein Prozessor zwei mehr Einheiten zu rechnen hat als ein anderer. Gut, machen wir mal eine Komplexitätsanalyse von diesem zeilenorientierten Algorithmus. Tja, ja, wie viele Iterationen müssen gerechnet werden in der inneren Schleife? Naja, am Anfang ist I0. Und Moment, ist i n minus 1, also wir laufen von 0 bis n minus 2. Wenn wir es aufrunden, heißt es sozusagen, es wird immer eine weniger, die wir laufen müssen. N plus n minus 1 und so weiter. Diese teilen wir auf p Prozessoren, deswegen geteilt durch 1 durch p. Okay, und wenn ich hier 1 plus 2 plus 3 und so weiter habe, dann ist das, kann ich es nach oben abschätzen wie n Quadrat. Also ist der Gesamtaufwand n Quadrat durch p für die Komplexität der Berechnung. Okay, die Komplexität der Kommunikation, die schauen wir uns auch nochmal an. Das ist dann der Fall, wenn der hier sein errechnetes xi an alle anderen verteilen muss, an den, an den und an den. Also wir haben jetzt Tasks, die sich hier um eine Zeile kümmern. Also muss der das an alle anderen Tasks verteilen. Und ja, was war nochmal der Aufwand für eine Broadcast-Übertragung, wenn ich immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen habe. Also einer kann maximal an einen anderen senden. Können Sie sich noch erinnern, CE1 hat man mal Matrix-Vektor-Multiplikation gemacht. Dann hatte ich Ihnen das gezeigt. Machen wir das mal kurz für, hier ruf ich nochmal in Erinnerung, für 8 Knoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im ersten Schritt verteilt der sein XI an den. Im zweiten Schritt, wir haben lauter Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Also sowas hier, wie hier, auf einmal, in einem Schritt können wir leider nicht machen. Dass der Task gleich an ein anderes schickt. Das ist ein bisschen ein Schwachpunkt. Die ganzen Beispiele habe ich aus diesem Buch genommen. Das ist ein bisschen ein älteres Buch. Der geht immer von nachrichtengekoppelten Systemen aus. Bei einer Speicherkopplung wäre es anders. Da könnte ich das jetzt in einer Zelle schreiben und die anderen holen sich das alle von dort. Hier muss ich es jetzt explizit mit einer Nachricht über MPI zum Beispiel verschicken. Und ich könnte jetzt nur, das ist von der Analyse her so gedacht, dass im ersten Schritt jeweils, dass es nur Punkt-zu-Punkt-Übertragung gibt. Okay, dann hat der das XI und der das XI. Im zweiten Schritt sind jetzt der an dem und der an dem. Und im dritten Schritt, jetzt haben alle vier den richtigen Wert XI. Und im dritten Schritt sind der an den und der an den und der an den. Okay, also wie lange brauche ich für... Wenn ich P-Prozessoren habe, oder P-Tasks, Log P. Ne? Nicken Sie doch mal alle. Haben Sie verstanden? Ja, so C1 genauso. Ne? Also der Log P, okay, eigentlich wäre es Logarithmus duales P, aber man nimmt halt immer den natürlichen Logarithmus und Logarithmus duales P kann ich übersetzen in Log C, indem ich einfach, was ist es genau, irgendwie muss ich noch durch Log 2 teilen. Und dann kriege ich den Logarithmus, glaube ich, in Log. Okay, und das Ganze muss ich n mal machen, weil ich muss ja pro Iteration verteilen. Ja. Hier verteile ich meine xi in der inneren Schleife, aber ich muss das insgesamt n mal machen. Und der Aufwand für die Verteilung von diesem xi sei eben für jede Iteration, wenn ich einmal ein xi berechnet habe, muss ich verteile es in Log p Schritten an alle und das muss ich halt n mal machen. Somit Kurbseller komme ich auf diesen Aufwand. N Quadrat durch P für die Berechnung und N log P für die Kommunikation, genau für den Broadcast. Ja. Okay, jetzt überlegen wir uns trotzdem mal einen spaltenorientierten Algorithmus, also wo wir die Tasks entlang den Spalten hier aufteilen. Das heißt, also so eine Task ist verantwortlich für eine Spalte in der Matrix A. Eigentlich ist das ja mehr die Iteration entlang den Zahlen, wo wir gesagt haben, das können wir eigentlich gar nicht richtig parallelisieren. Ne? Und also zuweisen einer einfachen Task pro Spalte von A und den damit verbundenen Elementen von X zu einer Task. Gut, wir fangen jetzt die letzte Task, die startet mit dem Vektor B. Und während Iteration I berechnet Task I XI, erneuert B und sendet B an die Task I minus 1. Okay, also was heißt das jetzt? Ich habe eine Task, die ist zuständig für dieses B hier am Ende. Ne? Die errechnet sich, dazu brauchst du natürlich auch den Wert A, rechnet es XI. Ja. Während der Iteration I erneuert damit den Vektor B selbst. Das macht die Task jetzt selbst, weil die hat alle Bs. Das könnte sich natürlich parallelisieren. Und das Ergebnis und sendet dieses B an die Task I minus 1, die zuständig ist ja, für die Berechnung von XI minus 1. Okay, also ich habe eine Task, die nimmt den Vektor B mit auf und den Vektor XI. Und so reduziert sich das jetzt von rechts nach links. Können Sie? Ja, also so wie wir das vorhin gesehen haben, das ist von rechts nach links und das heißt, ja, hier mache ich sozusagen die Berechnung, muss natürlich immer Werte von da einsammeln und so kriege ich also Dann ein, kriege ich diese Matrix da immer kleinerer links. Und das sind die Tasks I-1. Und das neue B wird damit immer übergeben an den. Soweit klar? Wie der Spaltenorientierte funktioniert, so grob? Anscheinend noch nicht ganz. Versuche es nochmal zu erklären. Also die letzte Task startet mit dem Vektor B. Der hat also dann den gesamten Vektor B. Ja. Und sie kombiniert die Task XI-Werte, sagen wir die Task X3, die berechnet X3 und die bekommt den Vektor B und das A33. Das muss sie bekommen. Dann kann sie das X3 berechnen. Ja. Und das X3 muss in dem Sinne dann für diese Task nicht mehr an alle übertragen werden, weil das ist in der Task schon drin. Die hat es selber berechnet. Dann passt die das B an und schickt die das B aber an die Task, die zuständig ist zur Berechnung von X2. Und die hat die nächsten Spaltenwerte, das A23. Und so geht es dann von rechts nach links in die Lösung rein. Ja. Okay, und die zwei Ansätze sollen jetzt nochmal verglichen werden. Genau. Also mit anderen Worten, bei reinem Message Parsing gibt es keine Nebenläufigkeit analog der vorherigen Aussage. Also, genau, ja. Also es gibt nur eine Nebenläufigkeit bei der Berechnung immer dieser neuen Bs. Sonst kann ja eigentlich nichts parallelisieren. Okay, aber über die XI hinweg. Analog der vorherigen Aussage, die äußere Schleife ist eigentlich nicht parallelisierbar. Es gibt keine Nebenläufigkeit. Das Zusammenfassen von Tasks kann ich wieder in einer versetzten Form machen. Also so analog hier. Da fasse ich ja jetzt Spalten zusammen. Okay, machen wir noch hier mal eine Analyse. Da B immer von einem einzigen Prozess aktualisiert wird, habe ich eine Komplexität der Berechnung identisch zum sequentiellen Algorithmus. Weil in dieser Task läuft jetzt sozusagen die äußere und innere Schleife in einem für dieses B. Und da aber die Vektorelemente von B in jeder Iteration von einem Prozess zum nächsten Prozess gegeben werden, habe ich im Durchschnitt n halbe Elemente. Verstehen? Weil das BE brauche ich ja nicht mehr, das habe ich schon berechnet. Also braucht der Task nur noch die drei oberen weitergeben. Dann gibt es einen nächsten weiter, der hat sein X2. Und so reduziert sich das immer mehr. Das heißt also, die Größe des Vektor Bs, der an die Task weitergegeben werden muss, die XI berechnet, das wird immer eins weniger von den Einträgen her. Okay, also ist das eigentlich n halbe, aber naja, genau. Aber das muss ich n mal machen für die Iterationen. Dann komme ich wieder auf n Quadrat halbe, habe ich also eine Komplexität von n Quadrat. Und wenn ich das jetzt vergleiche, hier habe ich n Quadrat plus n Quadrat und hier hatte ich n Quadrat durch p durch n log p. Genau, hier steht es ja nochmal 2n Quadrat versus n Quadrat durch p plus n mal log p. Und jetzt in dieser Grafik ist mal ein Versuch gemacht, das darzustellen, also hier über n und hier über p. Und wenn n recht groß ist, dann hier taucht ja kein p auf, weil ich im Prinzip keine Parallelisierung jetzt habe. Ich gebe das halt immer an den nächsten Prozess weiter, eine Parallelisierung. Und für große n sieht man eben, dass 2n Quadrat viel größer ist als n Quadrat durch p, weil hier teile ich ja durch p. Also muss es schon mal kleiner werden. Ne? Da kommt zwar noch was dazu, aber das ist in der Regel für große n dann kleiner als nochmal n Quadrat. Also das heißt, in dem Bereich, das ist also hier so eine Art Parabelfunktion, n Quadrat durch p, mit nochmal versetzt, in dem die Berechnungszeit dominiert und hier dominiert die Nachrichtenübertragungszeit, wenn man jetzt wieder an nachrichtengekoppelte Systeme denkt. Das heißt also für kleine n, ja, muss ich an viele Prozessoren übertragen. Und es kostet mir mehr Zeit, als wenn ich das lieber seriell auf einem Rechen, auf einem Knoten rechnen würde. Das heißt, in dem Bereich ist eigentlich der spaltenorientierte Ansatz überlegen. Also ergibt sich daraus, wann ist 2n² kleiner als n² durch p plus n mal log p. Und das wird eben nur für kleine p der Fall sein. Jo, okay. Also das ist mal so ein erster Einstieg, was es da geht. Also die Rücksubstitution an sich, denke ich, die war nicht schwer, ne, zu verstehen. Aber wie man das Ganze dann parallelisiert, da muss man sich dann schon ein bisschen im Kopf machen und da etwas reinfuchsen. Und dann eben noch die Analyse, wann ist was besser. Okay, gut. Dann kommen wir doch noch zur Gauss-Elimination, Eliminierung nach Gauss. Tja, jetzt haben wir halt, wir haben jetzt gesehen, wir haben so eine Dreiecksmatrix, aber die haben wir erstmal nicht. Wenn wir so eine Dreiecksmatrix haben, dann können wir es nach dem Verfahren lösen. Aber wie kriegen wir denn so eine Dreiecksmatrix überhaupt erstmal hin? Wir müssen erstmal, in der Regel wird es ja nicht so sein, dass unser Gleichungssystem so schön aufgebaut ist, dass es immer eine Gleichung gibt, an der die nur von x3 und nicht von den anderen xi's abhängt. Das wird in der Regel nicht sein. Sondern das heißt, die werden hier alle besetzt sein, diese Matrizen. Und das heißt also, ja, jetzt habe ich A ist dicht besetzt, ich muss jetzt AXB reduzieren zu einer 3x-Matrix TX mal C und dann TX gleich C und dann kann ich die Rücksubstitution anwenden für die X, so wie wir es gesehen haben. Gut, Ausgangssituation ist jetzt die folgende. Jetzt ist das also hier alles belegt. Ja. Okay, ja, was tun? Naja, ich brauche jetzt hier also hier lauter Nullen. Was tut man? Man kann ja Gleichungen voneinander abziehen. Man kann zum Beispiel, das habe ich jetzt hier schick gemacht. Naja, hier habe ich ja 4 mal x0 und hier habe ich ja 2 mal x0. Das sieht natürlich sofort das ungetrübte Auge. Wenn ich die zweite Gleichung hier mit 2 multipliziere und von der oberen abziehe, was kommt dann raus? 4x0 minus 4x0. Und schon habe ich das x0, bin ich losgeworden. Habe es sozusagen substituiert. Und das muss ich halt mit allen Zahlen hier machen. Ausgehend jetzt zum Beispiel von der ersten, zum Beispiel von der ersten. Und dann kriege ich hier in einem ersten Schritt lauter neue Gleichungen, wo der erste Spaltenvektor hier eben nur Nullen hat. Und das setze ich dann eben sofort. Ne? Also, wie ist das jetzt hier gemacht? Minus 3x. Ah, okay. Also er macht folgendes. 8. Ja. 10 minus 2. Ja, und. Stopp. Ja, okay. Also er macht folgendes. Ich kann dann natürlich auch die erste Zeile mit durch 2 dividieren. Dann habe ich hier 2x0 und ziehe die untere davon ab, dann hätte ich hier x, dann habe ich hier 3x1, deswegen kriege ich hier 3x1. Also ich, die da durch 2 und die da minus der da oben durch 2. Ja, das hat er gemacht. Die da mal 2 gibt 4x2. Und hier hat 5x2 und 5x2 minus 4x2 ist. Ja, genau, durch 2 teilen. Also 5x2 minus x2 ist 4x2. Okay, ne? Und sofort machen wir es dann nochmal hier durch 2 teilen. Minus 2x3 plus minus x3 müsste minus 3, müsste minus x3 geben. Achso, minus, minus, ja klar. Also minus 2 minus minus 1 gibt minus 2 plus 1 ergibt minus x3. Ja. Okay. Gut, ja, und so setze ich das Ganze dann eben fort für die anderen Zahlen. Und dann schauen wir uns den Teil hier an. Minus 3x1 plus 3x1. Das ist hübsch, die würde ich einfach miteinander addieren. Dann fällt das x3 hier raus und die 4x2 minus 3x2 ist 1x2. Und das minus x3 plus 2x3 gibt x3. Also x2 plus x3 ist 9. Und so fort. Ja. Okay. Dann hier empfiehlt sich, was kriege ich hier 2,5, die mit 2 zu multiplizieren. Dann habe ich 2x2 plus 2x3, ziehe die untere davon ab. oder die untere von der oberen, die untere, die vorletzte von der unteren, und dann komme ich hier auf 3x3 ist 6. Okay, dann habe ich meine 3x-Matrix und die kann ich wieder mit dem Back, mit dem Rücksubstitutionsalgorithmus von vorhin behandeln. Gut, auch hier machen wir das Gleiche. Wir machen jetzt einen Pseudocode. Wir schauen uns das mal an für die Gauss-Elimination. Wie sieht das jetzt da hier aus? Ne? Da sehen wir schon. Also machen wir erstmal den leichten Teil. Wenn wir das, der obere ist das erzeugende 3x-Matrix. Wenn wir die 3x-Matrix dann haben, dann machen wir einfach Aufruf Back-Substitution. Okay, das ist trivial. Aber wie kriegen wir jetzt diese 3x-Matrix hin? Ja, auch hier sehen wir, wir müssen also über alle, schauen wir uns da nochmal an, erstmal über alle Zahlen entlang laufen und dann in irgendeiner Form das so hinbekommen, dass wenn man die Zahl mit der neuen Zahl, die ich berechne, multipliziere, dass dann genau der Koeffizient von der zweiten, dritten oder vierten Zeile dasteht. Ne? Und was tun? Naja, ich muss das da zum Beispiel hernehmen, die 2, durch die 4 teilen und dann mit der 4 multiplizieren. Dann bleibt hier die 2 übrig. Ne? Und das muss ich allerdings mit allen Elementen machen, weil ich muss es ja anpassen, inklusive dem B. Okay, das heißt also, ich dividiere hier durch das AII. Okay, also dividiere durch das AII. Und zwar was das AIJ. Okay. Also eine Zeile greife ich mir raus, die hat den Index I. Und ab der Zeile, die nächste Zeile, das ist dann I plus 1, laufe ich bis zum Ende. Und dann kriege ich erstmal diesen Parameter T. Und diesen Parameter T, den muss ich dann anpassen für alle Zahlenelemente. Und zwar wie? Naja, das alte Element minus das AIK, also die Zeile bleibt fest. Ja, die Zeile bleibt hier fest. Der Koeffizient. Und dann gehe ich in der Zeile. Genau, das muss ich für alle Zeilen machen, weiter nach unten. Und die Zeile halte ich hier fest und dann gehe ich die einzelnen Spalten entlang und multipliziere das Ganze mit dem T. Okay, und dann wird genau, weil das bei T0, das ist AJI durch AI geteilt. Und wenn das K gleich I ist, dann kommt da genau raus, nämlich was? AJI. Und für K ist das erste Element auch I, also steht A. JI minus AJI. Das gibt genau die 0. Okay, das müssen Sie mal so durchspielen, dass das auch stimmt. Okay. Ja, schauen wir uns den Code hier doch nochmal an. Hier rechts. Und für die ganzen Datenbewegungen, der Pseudocode für die Gauss-Elimination. Ja, was mache ich? Ich mache erstmal das A0, das ist die äußere Schleife, die rote hier. Wo ich die alle hier da anpassen muss. Und die mittlere Schleife, das ist das hier, wo ich dieses A00 an alle verteile. Dann sollen die das dividieren durch ihr entsprechendes Element in der Spalte, die gerade relevant ist. Hier die erste, und im nächsten Schritt wäre es dann die zweite. Und im dritten Schritt, in der innersten Schleife, was mache ich da? Dann mache ich dann eben die, wenn ich, dann rechnet er hier sein T. Und wenn ich dieses T habe, muss dieses T an alle da verteilt werden und mit den entsprechenden Koeffizienten in der Spalte multipliziert werden und vom alten Wert abgezogen werden. Okay. So klar, soweit klar, wenn es funktioniert. Also ich laufe erst entlang den Zeilen runter. Muss jeweils immer das Diagonalelement an alle verteilen, rechne dann den Anpassungsparameter aus und dieser Anpassungsparameter, der wird dann entlang den einzelnen Zahlen, die noch anzupassen sind, für die ich noch die Nullen erzeugen muss, berechnet. Ja. Und dann kann ich durch die Subtraktion eben hier lauter Nullen erzeugen. Okay. Stellen wir mal den Ablauf während der einzelnen Schritte dar. Also hier fange ich an. Ne? Die sind hier sind alle besetzt. Und dann erzeuge ich hier lauter Nullen da unten. Schritt für Schritt. Da wird es immer größer. Und jetzt greife ich mir mal die Zeile I raus. Was ist mit dem oberen Teil? Der obere Teil ist eigentlich schon fertig. Ich gucke ja jede Zeile an und gehe immer weiter nach unten. Und so, ich erzeuge hier erst eine Null, dann erzeuge ich hier lauter Null, dann erzeuge ich hier, also erst erzeuge ich hier Null, hier Null, hier Null. Dann erzeuge ich hier 0, hier 0, dann erzeuge ich hier eine 0. Das heißt, wenn ich jetzt hier die 0 da erzeuge, dann ist der Teil schon fertig berechnet. Es ändert sich nur noch der da und der da. Soweit klar. Vielleicht müssen Sie es tatsächlich mal per Hand da durchspielen in den Übungen, um da Gefühl dafür zu bekommen. Deswegen steht hier Elements will not be changed. Die da oben sind alle fertig. Hier werden lauter Nullen erzeugt und die hier werden alle brav geändert. Und das ist jetzt, und diese Zeile, die gerade aktuell angeguckt wird, die nennt man die Pivotzeile. Was hat es jetzt damit auf sich? Ja, jetzt gehen wir in eine numerische Stabilitätsfrage rein. Falls dieses Element nahe bei Null ist, können ernsthafte Rundungsfehler entstehen. Weil ich dividiere ja durch dieses Element. Und was passiert, wenn ich durch eine Zahl dividiere, die nahe bei 0 ist, kommt irgendwas sehr, sehr Großes raus. Ne? Wir haben einen endlichen Zahlendarstellungsraum. Das heißt, die Zahl könnte sehr ungenau werden. Was tun? Naja, wir machen eine sogenannte Gauss-Eliminierung nach partieller Pivotisierung. Die beseitigt dieses Problem. Und zwar, wir suchen uns in dem Schritt, ja, wenn wir in der Zeile I sind, und wir stellen fest, oh, das ist ja recht klein, oder beziehungsweise wir machen es noch geschickter, wir suchen uns in dieser Spalte die Zeile, die aktuell gerade das größte Element hat, vom Wert her, vom Absolutbetrag. Und mit der machen wir die Substitution. Weil das ist ja eigentlich egal, oder? Wir können doch die Zeile hier, da steht auch nur x3, x4, x5, x6, da stehen auch andere Koeffizienten, die können wir doch nach oben schieben und die nach unten. Wir können doch die Zahlen einfach vertauschen, wie wir lustig sind. Ja. Könnte ich die gleich vertauschen, wenn ich lustig bin. Da ändert sich nichts dran. Oder hier, ich könnte die aus irgendwelchen Gründen, weil die jetzt da die 6 stehen, könnte ich die Zeile ganz nach oben nehmen und schreibe die nach unten. Und dann muss ich durch eine große Zahl dividieren. Und nicht durch eine kleine. Und damit kriege ich geringere Rundungsfehler. Genau. Das heißt also, tausche Pivot diese gefundene Zeile mit der Zeile I. Okay, jetzt kann natürlich das Zahlenvertauschen recht lästig sein. Man muss viele Werte miteinander austauschen, muss viel kommunizieren. Bei großen Matrizen, 40.000 Unbekannte oder was, kostet es echt richtig Zeit. Es ist mir das wert. Ne? Aber es gibt einen Trick, wie ich das Ganze vermeiden kann, nämlich mit einer Indizierung, also über eine Referenz. Das heißt, ich spreche die einzelnen Matrizen, die einzelnen Zahlen in der Matrix nicht direkt an, sondern sozusagen über einen Zwischenvektor. Über einen Referenzvektor, der mir sagt, die Zeile 0 steht jetzt auch nicht gar in der Zeile 0, sondern steht ganz woanders. Und das sehen wir jetzt hier zum Beispiel, das ist dieser Location-Vektor. Und über den erfolgt dann der Zugriff auf die Zeile J. Indem wir sagen, angenommen, das wäre jetzt unsere Matrix, schön mit den Nullen. Und jetzt machen wir so, dass wir sagen, aha, jetzt sehen wir hier die große Matrix, also die Zeile in der Matrix A, die komplett besetzt ist, die steht, ja wo steht die? Die steht eigentlich hier. Ja, ist da hingerutscht. Und Moment, das muss ich selber erstmal wieder überlegen. Kurz draußen, das ist 2. Block 0 ist 2, ja, genau. Wo steht die hier? An der Position 0. Na? Dann gehe ich jetzt in Log 0 rein und da steht der Platz, wo sie eigentlich steht, nämlich in der Position 2. Wo steht die hier? Wo finden Sie die nochmal? Die finden Sie hier oben. Die hier finden Sie hier oben. Also Log 1 hat den Wert 0. Weil die Position A, die eigene Position A, ist jetzt in der Position 0. Und so weiter und so fort. Und über diesen Trick, was Sie jetzt machen, wenn Sie das jetzt mal akzeptiert haben, dass das funktioniert, gehen Sie einfach wieder in den Pseudocode rein und anstelle dort im Pseudocode, wie überall der Index I stand, oder J, setzen Sie jetzt eben, wenn Sie eine bestimmte Zeile da adressieren wollten, setzen Sie eben Log J, I und J ein. Und dann müssen Sie nur noch in der parallelen Spalte die Spalte finden, die das Maximum hat. Unsinn. Sie müssen, falsch ausgedrückt, Sie müssen sich gehen entlang einer festen Spalte und Sie müssen die Zeile finden, die den maximalen Spaltenantrag hat. Und das ist dann Ihre Pivotnummer und dann müssen Sie einfach die hier vertauschen. Das heißt, wenn Sie feststellen, das Maximum ist an der Position 3, 0, 1, 2, 3, das ist das aktuelle, dann vertauschen Sie einfach die 4 mit der 0. Und Sie müssen nur in diesem Lokalisierungsvektor die Referenz auf die Zeile vertauschen und nicht die kompletten Zeileneinträge. Verstehen? Lassen wir mal das jetzt hier schnell weg. Genau, das ist der Code. Und hier gehen Sie entlang den einzelnen Zahlen, Magnitude setzen Sie jetzt mal auf 0, Betrag, und dann gehen Sie jetzt entlang den einzelnen Zahlen und suchen für die Spalte I. Bei II fangen Sie immer an, weil das so diagonal nach unten geht, suchen Sie einen Wert, der größer ist als ein Betrag. Wenn ja, nehmen Sie den her und merken sich dessen Zahlennummer. Und am Ende haben Sie dann das Maximum gefunden und dann tauschen Sie einfach mit dem Verfahren, mit den drei Zahlen, die zwei Zahlen aus. Ja. Und dann nehmen Sie den Code aus der Folie 38 her, der das Ganze in eine Dreiecksmatrix umformt. Und wenn Sie die Dreiecksmatrix haben, dann machen Sie zum Schluss die Rücksubstitution. Okay. Bin ich eigentlich damit am Ende. Gauss habe ich dann doch nicht mehr in Python geschafft. Aber das will ich Ihnen nur noch kurz zeigen und dann hören wir auf für heute. Das ist diese Oberfläche für dieses UPython Framework. Ja. Und das können Sie auch, das läuft jetzt hier über einen Server, irgendwo, der in der Welt steht. Sie können es aber auch die ganze Software runterladen und dann hier ausführen, direkt lokal auf Ihrem Rechner. Und dann können Sie jetzt zum Beispiel hier eine Zelle da drüber einfügen. Neue Zelle. Und da gebe ich jetzt einen Python-Code ein, den habe ich schon vorbereitet. Und das ist der Python-Code komplett, der ist jetzt ein bisschen länglich. Für die Gauss, für die Ausgabe und so weiter. Und dann drücken Sie auf Run. Wenn ihr Verbindung zum Server habt, dann funktioniert es. Okay, die habe ich nicht mehr. Dann würde er jetzt interaktiv abfragen. Da habe ich das Programm noch mal ein bisschen geändert, was ich da gefunden habe. Welche Dimension gibt es? Und so weiter, so sieht das Ganze hier aus. Ich glaube, jetzt habe ich wieder Verbindung. Jetzt baue ich da mal eine neue Zelle ein. Genau. Das ist jetzt der Python-Code. Jetzt mache ich hier Run. Dann wird er ausgeführt. Genau, und dann fragt er mich jetzt nach der Dimension der Matrix. Da sage ich mal 3. Dann machen wir mal 2. Dann fragt er mich jetzt nach der ersten Zeile. gebe ich ein, 1, 2. Ach Gott, ich hätte den Vektor B gleich mit angeben müssen. Okay, jedenfalls, da gebe ich dann die Zahlen ein und dann rechnet er mir tatsächlich die Lösung immer interaktiv aus. So soll das Ganze funktionieren. Und mit dem Python-Code für den Gauss, ja, fangen wir mal an und den können Sie dann vielleicht Schritt für Schritt, das müssen wir mal gucken, in den Übungen auch erweitern um so eine Pivotisierung. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche setzen wir das Ganze hier fort und werden dann also nochmal eine Analyse machen für auch wieder eine Zeilen- und spaltenweise Parallelisierung und kommen dann zu den direkten Verfahren. Bis nächste Woche.